ARD Sounds.
Die Lobbygruppen im Gesundheitswesen spielen genau mit diesen Gefühlen. Wenn das passiert, dann sterben ihre Kinder oder so etwas.
Ja, heute geht's zur Sache. Wir geben in Deutschland enorm viel Geld für unser Gesundheitssystem aus. Fast 1 Milliarde Euro täglich. Der Erfolg? Eher mittelmäßig. Andere Länder kommen mit weniger Geld aus und haben mindestens genauso gute Ergebnisse. Deshalb soll jetzt vieles geändert werden. Vor 2 Wochen haben wir hier bei Berlincode über 66 Sparvorschläge gesprochen. Und jetzt beginnt die entscheidende Phase. Hinter den Kulissen wird gerade darum gerungen, was davon wirklich kommt. Und genau darüber sprechen wir heute auch mit jemandem, der das alles schon einmal durchgemacht hat. Ulla Schmidt, so lange Gesundheitsministerin wie keine andere in Deutschland und verantwortlich für die letzte große Reform vor rund 20 Jahren. Sie erzählt uns gleich, wie hart diese Kämpfe wirklich sind und wer dabei alles mitmischt. Hier ist Berlin Code, euer Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Unter anderem gibt es uns in der ARD Sounds App. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann bewertet uns gerne, verteilt Sterne oder gebt uns einen Like. Ich bin Linda Zervakis. Wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf. Und an meiner Seite sind die ARD-Hauptstadtkorrespondenten Tina Handel und Uwe Berndt. Hallo ihr beiden.
Grüß dich.
Hallo Linda.
Die schwarz-rote Koalition traut sich also an die Mutter aller Reformen. Eine Gesundheitsreform. Das Ziel, 20 Milliarden Euro weniger Ausgaben pro Jahr, das lässt sich mit den 66 Vorschlägen der Expertenkommission auf verschiedene Arten erreichen. Je nachdem, wen man mehr belasten will. Uns Patienten und Beitragszahler oder zum Beispiel Ärzte, Krankenkassen oder Pharmaunternehmen. Welche Vorschläge setzen sich durch und welche werden noch verhindert? In kaum einem politischen Bereich gibt es so mächtige Lobbygruppen wie im Gesundheitssystem. Und alle rufen, ja, wir müssen sparen, aber bitte bei den anderen. Lasst uns beginnen mit Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU. Die hatte am Dienstag überraschend zu einer Pressekonferenz eingeladen.
Die anstehende Reform wird ein Kraftakt, das ist mir sehr wohl bewusst. Ohne diese Reform würde die Belastung der Versicherten und der Arbeitgeber um ein Vielfaches höher ausfallen als mit der Reform.
Uwe, also ich habe gerade gesagt, überraschend Pressekonferenz. Worum ging es da und warum war es so überraschend?
Ja, genau, das war uns am Dienstagmorgen eben auch noch nicht so klar. Es gab eine Einladung ins Gesundheitsministerium, aber die Expertenvorschläge, die liegen auf dem Tisch. Das Gesetz ist noch lange nicht fertig. Also was hat die Ministerin uns da zu erzählen? Und wir wussten nicht genau, ist das jetzt nur so ein freundliches Ja, ja, wir arbeiten, dann wäre es kein großes Thema für uns gewesen. Oder passieren da Dinge, die relevant sind und das betrifft ja wirklich alle Leute, wenn sich am Gesundheitssystem was ändert. Dann habe ich erstmal angerufen in der Pressestelle des Ministeriums und habe gefragt, könnt ihr vielleicht schon mal so vorab die Pressemeldung zuschicken? Das ist üblich bei solchen Sachen. Und dann hieß es, nee, wir haben gar keine. Und das fand ich irgendwie sehr seltsam, dass das Ministerium, das eine Botschaft präsentieren will, gar keine Pressemeldung vorbereitet hat. Und als dann die Pressekonferenz losging und sie dann sagte, 3/4 will ich umsetzen und so weiter, klang das dann doch sehr konkret und dann wurde es doch ein großes Thema an dem Tag.
Ja, was genau hat sie denn vorgestellt?
Sie hat gesagt, dass sie von diesen Expertenvorschlägen sehr viele umsetzen will, rund 50 ungefähr, und hat gesagt, dass es ein ausgewogenes Gesamtpaket sei. Also alle, dass alle, die im System sind, im Gesundheitssystem, alle irgendwie belastet werden, aber keiner über Gebühr. Also die Patienten müssen was beitragen, die Ärzte, die Kliniken, die Pharmabranche. So hat sie das dargestellt und dann begann aber so eine Art Frage-Antwort-Spiel, weil sie hat nicht diese ganzen 50 Vorschläge, die sie jetzt umsetzen will, vorgelesen oder auch gesagt, was sie nicht macht, das ist ja auch immer eine große Frage, sondern dann haben Journalisten nachgefragt, kommen denn die Kürzungen beim Krankengeld? Ja, die kommen. Fällt die Homöopathie weg? Ja, das auch, ja. Und so ging das dann ja wirklich in so einem Frage-Antwort-Spiel hin und her. Und am Ende des Tages hatten wir dann einen Eindruck von einigen Dingen, die sie machen will. Aber eigentlich war völlig unklar, wie genau das Gesamtpaket aussieht und ob es so ausgewogen ist, weil es eben nichts Schriftliches gab. Eigentlich ist es eben schon üblich, dass man dann auch mal eine Übersicht verschickt, diese Punkte kommen und diese Punkte kommen nicht. Aber da passierte nichts und übrigens auch in den Tagen danach nicht. Und wir wissen auch, dass ganz viele Abgeordnete, die natürlich auch sofort informiert sein wollen, auch kein Papier hatten dazu.
Also es gab diese Zahl, ich will 20 Milliarden sparen und natürlich möchtest du das dann gerne mal nachvollziehen, wie kommt diese 20 zustande? Aber da sie nur gesagt hat, ich will 3/4 umsetzen, aber gar nicht klar war, was und was nicht, war das überhaupt nicht möglich nachzuvollziehen und deshalb gab es dann auch relativ viel Frust auf der Pressekonferenz.
Also dann fragt man sich, warum hat sie es gemacht, zumal es nichts Schriftliches gab, vielleicht auch so ein bisschen mit Absicht, weil wenn es nichts Schriftliches gibt, dann kann man sich ja auch nicht drauf beziehen und dann kann man das am Ende auch nicht kritisieren.
Ich finde schon, dass es so eine Art Überfalltaktik war. Also Waken hat am Dienstag dann diesen Spin gesetzt. Es ist ausgewogen, das ist eine Reform, die ist fair, die ist gerecht. Und der war dann erstmal in der Welt. Und das ist ganz schwer für Journalisten, aber auch für die Opposition zum Beispiel, dann genau hinterherzugehen und zu gucken, wie viele Milliarden müssen denn jetzt Patienten durch Einsparungen beisteuern. Und ja, ich finde schon, dass sie das womöglich auch mit Absicht so gemacht hat, um erstmal eine Art Vorsprung zu haben und ihre Erzählung zu setzen bei dieser Reform. Zugleich glaube ich, dass sie auch ein bisschen gedrängt wurde, so hoppladihopp reinzugehen in diese Gesundheitsreform. Wir wissen eigentlich, dass sie das Ganze bis Herbst umsetzen wollte. Und wir wissen auch, dass es März war, der sie in den Tagen davor gedrängt hat, zu sagen, ich möchte, dass du das vor dem Sommer durch hast eigentlich. Und dann ist es natürlich so, dass man relativ schnell rausgehen muss und Handlungsfähigkeit beweisen muss.
Also deshalb ist das eine Interpretationssache. Also das könnte die große Strategie sein. Man unterstellt immer Politikern, sie haben den großen Masterplan, nach dem sie handeln. Aber es kann auch sein, dass er da einfach reingestolpert ist.
Okay, aber also jetzt nur mal, wenn man die Zahl nimmt, 20 Milliarden will sie sparen, drei Viertel dieser 66 Vorschläge will sie umsetzen. Das klingt doch erstmal gut. Da ist doch auch der Wille da, um endlich was zu verändern.
Das klingt gut, weil sie hätte damit das Loch geschlossen, das da klafft. Das sind ja 15 Milliarden, die allein im nächsten Jahr eingespart werden müssen im System. Also da ist sogar noch ein Puffer. Und jetzt muss man aber eben schauen, ist dieses Paket gerecht? Das würde halt sehr stark in den Alltag und auch ins Portemonnaie von vielen eingreifen. Und ich glaube schon, dass dieser Puffer dazu führt, dass da jetzt erst recht Diskussionen losgehen, weil alle wollen an diesen Puffer ran und sagen, naja, dann braucht ihr doch die Einsparung bei mir eigentlich nicht.
Ja, wie ist es denn? Wie gerecht ist es denn jetzt verteilt?
Das ist keine einfache Frage.
Ich finde, es kommen tatsächlich sehr viele Sparvorschläge, die die Patienten betreffen. Waken geht in Teilen sogar weiter als die Vorschläge, die diese Expertenkommission gemacht hat. Also belastet Patienten da noch mehr.
Hast du ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel die Kürzungen beim Krankengeld. Über die haben wir hier vor zwei Wochen auch schon gesprochen. Da sagt sie, sie möchte auch das Kinderkrankengeld kürzen. Also diese Leistung, die man bekommt, wenn man mit dem fiebernden Kind zu Hause ist. Kürzung beim Krankengeld ist ein Thema, Kürzung beim Zahnersatz. Man soll als Patient mehr Zuzahlungen leisten für Medikamente, die man in der Apotheke abholt, aber auch für jeden Tag im Krankenhaus zum Beispiel. Dann ganz großes Thema, die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern. Die soll sehr stark zusammengestrichen werden. Also ich komme da am Ende, wenn ich durchgehe, auf sehr viele Punkte, die die Patienten betreffen und auf deutlich weniger Punkte, die zum Beispiel die Pharmabranche betreffen.
Aber interessant ist ja, Dienstag wussten wir noch nicht so viel. Inzwischen schon. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Ja, inzwischen wurde der erste Gesetzesentwurf tatsächlich dann auch bekannt gegeben und verteilt. Man kann ihn auch auf der Internetseite des Ministeriums sich schon angucken.
160 Seiten knapp.
Ja, also viel Spaß bei der Lektüre. Und es sind tatsächlich auch ein paar Überraschungen drin, die eben überhaupt nicht erwähnt wurden. Zum Beispiel hatten die Experten nicht vorgeschlagen, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze einmalig anzuheben. Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Also in der gesetzlichen Krankenversicherung ist der Beitrag abhängig vom Einkommen. Je mehr man verdient, desto teurer wird die Versicherung, aber da gibt es einen Deckel und der liegt zurzeit bei 5.800 Euro. Ab da steigt der Beitrag nicht mehr und dieser Deckel, der soll jetzt um 300 Euro nach oben geschoben werden. Das bedeutet dann also, dass alle, die mehr als 5.800 Euro verdienen, tatsächlich ein bisschen mehr zahlen müssen für die Krankenversicherung und deren Arbeitgeber auch. Das soll insgesamt sogar 1,2 Milliarden den Kassen an zusätzlichen Einnahmen bringen.
Und würdest du sagen, ist das eine sinnvolle Maßnahme?
Naja, alle, die weniger als 5.800 Euro verdienen, die sagen natürlich, ja, das ist sinnvoll. Aber Gutverdiener, und das sind ja jetzt nicht die Superreichen, sondern ordentlich ausgebildete Facharbeiter, die müssen nicht mit weniger, sondern mit mehr Krankenkassenbeiträgen rechnen und deren Arbeitgeber eben auch. Und das ist ja eigentlich ein Ziel gewesen, genau das zu vermeiden.
Mhm. Wie sieht es denn überhaupt in der Koalition aus? Ziehen alle mit? Also ist die SPD zufrieden? Ist die CDU und die CSU, sind die alle zufrieden?
Also erstmal sind sie nicht zufrieden, dass sie auch so überrumpelt wurden, wie wir alle, würde ich sagen. Ich habe ja vorhin gesagt, die hatten auch nicht alle Punkte auf dem Tisch liegen. Und gleichzeitig haben sie schon das Mikro vors Gesicht gehalten bekommen, auch von uns. Und wir haben gefragt, und wie bewerten sie das alles? Was kommt davon wirklich? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich würde sagen, vor allem für die SPD ist es so, dass sie da ein großes Ärgernis verspürt, dass sie das Gefühl hat, da ist eine Schieflage zulasten der Patienten und dass sie jetzt in die Verhandlungen gehen wird mit dem Ziel, möglichst viel davon nochmal rauszunehmen und auf andere zu verteilen. Man sagt so schön im Gesundheitspolitik-Deutsch auf Leistungserbringer im System. Das sind also zum Beispiel Ärzte, Kliniken, Pharmabranche, Apotheker. Das würde ich sagen, ist das Ziel der SPD jetzt.
Und welche Schwerpunkte haben CSU und CDU?
Da ist die Meinungsbildung auch gerade mitten im Gange. Also auch da gibt es nicht so eine einheitliche Linie. Grundsätzlich kann man natürlich verallgemeinert sagen, dass es natürlich der Union auch wichtig ist, dass die Interessen der Pharmaindustrie wahrgenommen werden. Die sind ja auch berechtigt. Aber in dieser Phase kann man das noch gar nicht so genau festlegen, wer jetzt auf welcher Seite steht. So einfach ist das Spiel im Augenblick nicht.
Insgesamt würde ich sagen, sieht die Union deutlich mehr auch die Wirtschaftsbranchen dahinter, also die Pharmabranche zum Beispiel, aber eben auch die gesamte Gesundheitsbranche und möchte da nicht zu sehr belasten. Klar, wir sind doch in einer Wirtschaftskrise, also wem will man da noch was wegstreichen? Man muss aber da einen deutlichen Unterschied machen zwischen CDU und CSU. Und zwar geht die CSU in Teilen eher auf eine Position, die SPD nahe ist. Das klingt erstmal überraschend. Aber die CSU und gerade CSU-Chef Markus Söder hat sehr oft gesagt in den letzten Tagen, was er auf keinen Fall möchte, ist diese Kürzung bei der Mitversicherung. Also dass, wenn ein Partner arbeitet, mehr verdient und der andere verdient entweder gar nichts oder sehr wenig, vielleicht 500 Euro im Monat, dass dieser bisher kostenlos mitversichert sein darf. Da soll es so sein, dass nur noch eine sehr enge Gruppe diese kostenlose Mitversicherung in Anspruch nehmen darf, nämlich Menschen, wo Kinder unter 7 Jahre sind oder auch Menschen, die gleichzeitig Angehörige pflegen. Und es ist weiterhin so, dass die CSU eigentlich sagt, ich glaube, sie möchten das eigentlich gar nicht oder sie möchten noch mehr Ausnahmen einziehen, sodass es am Ende sehr wenig Leute betrifft, die dann zusätzlich einzahlen müssten.
Jetzt ist es ja so, die Gesundheitsministerin will ja am 29. April mit ihrem Gesetzentwurf ins Kabinett. Das ist schon bald. Erstmal, was heißt das? Und zweitens, müssen Sie sich dann bis dahin alle geeinigt haben?
Das ist jetzt eine sehr spannende Phase. Was jetzt läuft, ist die sogenannte Ressortabstimmung. Also alle Ministerien, die von dem neuen Gesetz irgendwie betroffen sind, die müssen auch ihren Senf dazu geben und sie können das Ganze auch blockieren. Also natürlich ist das Finanzministerium von diesem Gesetz betroffen oder das Wirtschaftsministerium und das ist jetzt eine interne Abstimmung. Dieser Prozess kann unter Umständen auch monatelang dauern und das muss jetzt alles plötzlich in 2 Wochen passieren. Also das wird jetzt ziemlich knapp und es kommt zum Beispiel öfters auch mal vor, dass wir in der Regierungspressekonferenz fragen, was ist eigentlich aus dem Gesetz XY geworden? Das liegt doch schon seit Monaten darum. Und dann ist die Standardantwort, ja, das ist noch in der Ressortabstimmung. Und dann fragt man gerne nach, aber woran liegt es denn? Warum können Sie sich denn nicht einigen? Und dann ist die Standardantwort immer, ja, über so interne Regierungsprozesse möchten wir uns jetzt hier leider nicht äußern. So, und das ist ja jetzt genau der Punkt. Jetzt ist ja eben der Gesetzentwurf bekannt und die Ressortabstimmung beginnt jetzt erst. Das heißt, die können das gar nicht mehr so ganz hinter den Kulissen und diskret machen, weil jeder weiß jetzt, das ist die Vorlage und was werden die Konflikte sein. Also die Ressortabstimmung, die wird jetzt mehr oder weniger öffentlich stattfinden. Das finde ich schwierig.
Und auch die Länder dürfen sich jetzt übrigens äußern. Auch die bekommen so einen Entwurf und können dann sagen, bei uns sitzt aber ein großer Pharmahersteller oder bei uns ist ein großer Klinikverbund und die sagen uns, aus den und den Gründen ist das nicht gut. Ich finde, dieses Tempo hat die Gefahr handwerklicher Fehler im Gesetz. Ich habe gerade gesagt, 160 Seiten, da kann ein Satz entscheidend sein und ein im Zweifelsfall riesen Milliardenfehler dann sein. Gleichzeitig sagen uns alle, die jemals so eine große Reform gemacht haben, du musst es auch mit Tempo machen. Je länger du das laufen lässt, desto mehr klingeln natürlich die Telefone bei den Ministerpräsidenten, bei den Ministern. Also bei Katharina Reiche ruft vielleicht jetzt die Wirtschaft an. Bei den Abgeordneten, da rufen Leute aus dem Wahlkreis an und sagen, du kannst doch da nicht Ja sagen, das und das und das ist doch da alles drin. Mhm. Und je länger du das laufen lässt, desto mehr zerfasert es und desto mehr wissen auch alle, was sie nicht wollen. Aber sie wissen dann oft nicht, was sie eigentlich wollen.
Das heißt aber, sie müssen sich bis zum 29. April geeinigt haben. Was ist, wenn sie es nicht schaffen?
Das ist das Ziel. Sie könnten sich theoretisch auch mehr Zeit nehmen, aber sie hat gesagt, sie will dann das im Kabinett vorlegen, denn dann geht der ganze Prozess ja erst weiter. Dann kommt erst die erste Lesung im Bundestag und dann kommt eine sehr spannende Phase. Dann wird das alles nochmal in den Ausschüssen diskutiert und dann gibt es innerhalb des Bundestages nochmal Expertenanhörungen. Und in diesem Prozess wird mit Sicherheit noch das eine oder andere geändert. Das ist dann aber das ganz normale parlamentarische Verfahren. Das beginnt dann erst und soll dann bis zum Sommer abgeschlossen sein. Deshalb dieser Druck, deshalb am 29. April ins Kabinett, damit für diesen Prozess dann noch genug Zeit ist. Denn durch den Bundesrat müsste es dann auch noch, damit es bis zum Sommer fertig ist.
Jetzt haben wir ganz am Anfang ja gesagt, wenn du Gesundheitsminister bist und eine Reform anschieben willst, viel Spaß, weil ganz viele Interessensgruppen dabei sind. Es sind jetzt nicht nur die Parteien, die in der Koalition sind, sondern wir haben auch über Lobbygruppen gesprochen. Wer zählt alles dazu?
Gerade im Gesundheitswesen sind das sehr viele und sehr viele unterschiedliche, würde ich sagen. Also es gibt, das habe ich schon erwähnt, die großen Klinikbetreiber, Apothekerverbände, andere Berufsverbände, Ärztebund ist ganz wichtig, die Kassenärztliche Vereinigung, aber auch die Patientenschützerseite. Und der entscheidende Unterschied ist aber, manche von denen haben richtig viele Mitarbeiter und geben auch richtig viel Geld aus und andere können das nicht. Andere sind vielleicht ein Verein und machen das ehrenamtlich, versuchen jetzt die Politik zu erreichen mit ihren Vorschlägen und mit ihrer Kritik. Wir haben eine Liste bekommen von Lobby Control, die uns nochmal zusammengestellt haben, was sind eigentlich im Gesundheitsbereich die wichtigsten Akteure sozusagen, die da Lobbyarbeit betreiben. Und da kann man ganz schön die Unterschiede sehen. Es ist zum Beispiel so, die Stiftung Patientenschutz sagt, das ist eine Selbstauskunft, sie können pro Jahr 20.000 bis 30.000 Euro für Lobbyarbeit ausgeben. Andere, einer der größten Akteure, das ist der Verband Forschender Arzneimittelhersteller, also die Pharmabranche, die sagen, sie können 5 Millionen pro Jahr ausgeben für ihre Lobbyarbeit. Und die haben natürlich auch Leute, die das hauptberuflich machen und hier in Berlin sitzen. Und wir haben den Chef dieses Verbandes, also des VFA, des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller, den haben wir in dieser Woche in einer Werkshalle tatsächlich getroffen und haben ihn mal gefragt, was für ihn jetzt eigentlich Phase ist und was er jetzt tun muss.
Wir werden gebeten, Stellungnahmen einzureichen. Wir werden eingeladen vom Gesundheitsausschuss. Und dann wird gefragt, wie sehen Sie das so? Also wenn die Vorschläge der Finanzkommission 1:1 umgesetzt werden würden, dann ist es für uns existenziell, wie wir da bedroht werden. Das bedeutet, wir werden Tag und Nacht arbeiten, um dafür zu sorgen, dass unsere Argumente sehr, sehr klar rübergebracht werden können.
Das klingt nach vielen Mails, vielen Anrufen, vielen Treffen, die da jetzt folgen.
Und es klingt nach Untergang.
Ja, ich finde es spannend, dass er nur den offiziellen Part nennt. Also er nennt Sachen, die ich auch im offiziellen Bundestagskalender nachlesen kann. Aha, die werden da also jetzt eingeladen und können jetzt da sagen, wie sie das so finden. Wir wissen natürlich, dass es auch andere Termine gibt, die nicht sichtbar sind für uns alle. Also dass zum Beispiel Branchen einfach mal alle Fraktionsvorsitzenden im Bundestag einladen zu einem Essen und dort schildern, wie es der Branche geht und was die Branche braucht. Also da hat er auch ein bisschen was weggelassen von den Sachen, die jetzt laufen.
Und ganz besonders begehrt sind alle Abgeordneten, die in den wichtigen Ausschüssen sitzen. Also wer im Haushaltsausschuss sitzt oder wer im Wirtschaftsausschuss sitzt oder eben auch im Gesundheitsausschuss, der bekommt ganz besonders viele Einladungen zum Essen. Weil es dann ganz viele Leute gibt, die dich mal kennenlernen wollen und die dann zeigen wollen, ja, der Verband der Klopapierhersteller, der möchte bitte auch noch, dass du deren Interessen berücksichtigst. Das sind alles legitime Interessen. Aber genau diese Leute, die in den Ausschüssen sitzen, die sind ganz besonders begehrt.
Ja, das hört sich in der Tat nach sehr viel Druck an. Ich habe mit Ulla Schmidt gesprochen. Die war ja Gesundheitsministerin von 2001 bis 2009, also unter Bundeskanzler Gerhard Schröder und auch im ersten Kabinett von Angela Merkel. Und kaum jemand hat so viel Erfahrung in diesem Bereich wie sie. Ulla Schmidt hat mal gesagt, Gesundheitsminister heißt immer Torte ins Gesicht. Sie kann uns aus eigener Erfahrung genau sagen, was die Lobbyisten im Gesundheitssystem wahrscheinlich gerade alles versuchen. Ich habe Ulla Schmidt gefragt, wann bekommen Gesundheitsminister Torten ins Gesicht?
Eigentlich bei allen Reformen.
Oh, aua.
Das ist ja, im Gesundheitswesen ist das so. Manchmal können sie Gutes geben. Also sie sorgen dafür, dass mehr bezahlt wird, dass man mehr Leistung bekommt. Dann brauchen sie keine Torte im Gesicht, weil alle sagen, oh, ist gut, höchstens es ist zu wenig. Aber wenn sie wirklich Reformen machen, die die Strukturen verändern, dann ist es so, dass ja vorher alle schreien, ich möchte Reformen haben, aber bitte nicht bei mir. Und jeder sagt dann das Allerschlimmste. Und das Besondere im Gesundheitswesen ist, es geht immer um sehr, sehr viel Geld. Und es geht immer um viele Gefühle, nämlich auf der einen Seite, dass Menschen Hoffnungen haben, dass jetzt alles getan wird, egal ob es hilft oder nicht, damit sie gesund werden. Und auf der anderen Seite alle Angst haben, sie bekommen vielleicht morgen das nicht mehr. Und die Lobbygruppen im Gesundheitswesen spielen genau mit diesen Gefühlen. Der Präsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der sagt, wenn hier Einschränkungen bei den Ärzten kommen, dann müssen die gesetzlich Versicherten jetzt nicht 42 Tage, sondern 50 Tage warten, ehe sie einen Termin bekommen. Und das ist weder belegbar, noch ist es seriös.
Also ist das auch mit der Grund, warum Gesundheitspolitik als eines der gefährlichsten Haifischbecken der Politik gilt, weil es so viele Gruppen gibt, die mitmischen?
Ja, es sind sehr viele Lobbyinteressen. Es sind sehr viele Partialinteressen. Sehen Sie mal, das Krankenhaus, die verschiedenen Arztgruppen, Sie haben die Pharmaindustrie, Sie haben die Hilfsmittel, Sie haben Pflege, Sie haben Prävention, Sie haben vieles dort. Und ein amerikanischer Professor, mit dem wir sehr viel zusammengearbeitet haben, hat einmal gesagt, jeder Gesundheitsminister auf der Welt muss in seinem vorigen Leben etwas Schreckliches getan haben, sonst hätte er den Job nicht bekommen.
Sehen Sie das im Nachhinein auch so? Also war das mit die schlimmste Zeit, die Sie hatten?
Nein, Es war eine harte Zeit, sagen wir mal so. Und natürlich ist es nicht schön, wenn Sie irgendwo hinkommen und überall werden Sie ausgepfiffen oder Sie lesen überall Ulla Schmidt nach Guantanamo oder so etwas. Mhm. Aber es war auch eine tolle Zeit, weil Gesundheitspolitik ist einfach auch eine wahnsinnig interessante Aufgabe, weil es ist so hoch innovativ und Sie können mit vielen Menschen zusammenarbeiten, sehen Sie, und neben diesem, das geschimpft wird, treffen Sie auch so viele Menschen, die schwer krank sind und die sagen, ich möchte mich einfach nur bedanken, was alles möglich ist hier und was für mich getan wird. Deshalb das Ministerium, da bin ich immer gerne hingegangen. Ich hätte auch das weitermachen können, das Amt, aber wir haben ja die Wahlen verloren. Aber es sind auch harte Tage dabei.
Wir bleiben nochmal bei dem Bild des Haifischbeckens. Was würden Sie sagen, welches sind die einflussreichsten, die härtesten Brocken in dem Spiel?
Ja, das ist auf der einen Seite die Ärzteschaft und zwar vor allen Dingen auch die Fachärzteschaft mit ihren Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und den Vertretern aus den Verbünden. Das ist natürlich großen Einfluss Pharmaindustrie, weil die auch immer drohen kann damit, dass wenn ihr das jetzt macht, dann werden wir diese Einrichtung oder unser Unternehmen schließen, wir werden nicht investieren oder Arbeitsplätze werden abgebaut und dann haben sie dadurch auch jeden Kommunalpolitiker wieder auf der Matte stehen, weil die sagen, das könnt ihr nicht machen, weil bei mir ist ein Pharmaunternehmen und das geht jetzt gar nicht. Und so hat jeder in jedem Bereich irgendjemanden, der ihn so beeinflusst und sagt, weißt du, wenn das passiert, dann sterben ihre Kinder oder so etwas, wenn die Frau Schmidt das macht. Und da muss man, glaube ich, immer einen klaren Blick behalten. Erstens mit den Betroffenen sprechen, aber auf der anderen Seite auch immer wieder sich vergewissern, dass das, was wir politisch auf den Weg bringen, eben nicht zu den Katastrophen führt, die da angedroht werden.
Mhm. Würden Sie sagen, ist das eine Frage des Geldes? Also je größer der Lobbyetat, desto mehr Einfluss?
Naja, das ist schon so. Es geht um viel Geld. Wenn man sich heute anschaut, sehen Sie mal, die gesetzliche Krankenkasse allein gibt im Schnitt 1 Milliarde pro Tag aus. Das ist viel Geld.
Das ist viel, ja.
Und nur die gesetzliche, da ist nicht, was die Menschen selbst bezahlen, da ist nicht, was Privatversicherte bezahlen. Und dann weiß man auch, da geht es um etwas. Und das Zweite ist, dieses Gesundheitswesen ist hochinnovativ. Das hat so tolle Entwicklungen gemacht, auch in der Forschung, dass wir heute ja viele Krankheiten behandeln können, die früher immer tödlich endeten. Und auf der anderen Seite ist es so beharrlich gegen jede Reform. Das fing schon an mit der elektronischen Patientenkarte und immer wieder der Kampf gegen Transparenz. Und das Zweite ist, dass es eine Beharrlichkeit gibt, irgendwelche Strukturen zu verändern, weil das ja auch Menschen verändert oder ihre Art zu arbeiten. Diese Frage, dass man zusammenarbeitet und nicht isoliert. Die arbeiten ja nicht gegeneinander, sondern isoliert voneinander. Und dadurch haben wir viele Verluste in dem Gesundheitswesen, weil Qualität verloren geht, aber auch Geld.
Sie waren ja jetzt 8 Jahre und 9 Monate Gesundheitsministerin. Das ist quasi deutscher Rekord auf dem Gebiet. Niemand hat es so lange in diesem Haifischbecken ausgehalten. Was war Ihre Überlebensstrategie?
Ich muss immer mehr wissen als die, die bei mir am Tisch sitzen. Also, dass man wirklich unheimlich neugierig ist auf das, was da ist. Ich musste mich auf meine Leute im Ministerium verlassen können und mein Ziel war immer, die Besten zu haben, auch die mal sagen, das geht nicht, was du dir ausdenkst. Also, dass man da wirklich vorher drum ringt. Und das Dritte war, dass ich mir immer wieder eingeredet habe, ob das immer gelungen ist, weiß ich nicht. Aber dass ich gesagt habe, das hat nichts mit mir persönlich zu tun, sondern mit dem Amt, was jetzt passiert. Und ich habe für mich immer versucht zu sagen, bei allem, wo ich mich im Grunde genommen durchsetzen muss und hart bleiben muss, möchte ich immer offen sein dafür, wenn eine Kritik wirklich berechtigt ist, dass man dann auch versucht, die Dinge anders zu lösen.
Okay, das heißt also, wenn Sie fanden, dass die Kritik nicht angemessen war, dann konnten Sie quasi da durchgucken.
Sie müssen sich verlassen können. Das war bei den großen Reformen, hatte ich ja Horst Seehofer als Partner, der für die CDU verhandelt hat. Und ich muss sagen, man konnte sich darauf verlassen. Und das Wichtigste war, dass das, worauf man sich dann geeinigt hat, auch nach außen geschlossen vertreten wird. Und deshalb ist die Einigung vorher im politischen Raum so wichtig, damit man überhaupt etwas gegen diese vielen Interessen auch setzen kann und versuchen kann, die Bürger, die Versicherten, die Patienten und die alle zu überzeugen.
Ist das vielleicht auch der wichtigste Tipp, den Sie unserer aktuellen Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU geben würden?
Also ich weiß nicht, sie braucht meinen Tipp nicht, aber ich glaube, ohne dass man verlässliche Mehrheiten hat, wird man überhaupt nicht weiterkommen. Und das ist ja jetzt die große Aufgabe, die sie hat. Ich habe gehört, am 29. April soll der Gesetzentwurf ins Kabinett. Und da muss ich jetzt die Mehrheit der Koalitionspartner hinter mich vereinigen. Dann muss ich praktisch diesen Referentenentwurf, dann den Gesetzentwurf. Und ich muss sehen, eigentlich schon am besten haben wir es gemacht, immer vorher auch schon mit den Ländern. Weil der Bund alleine entscheidet ja gar nicht alles, sondern auch die Länder.
Danke, Ulla Schmidt, für diese Einblicke. Ja, und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Habt ihr denn das Gefühl, dass alle wichtigen Player eingeweiht sind und an einem Strang ziehen?
Genau, das ist die Schwierigkeit im Augenblick. Wir haben ja gerade erklärt, wie hoppla hopp das alles läuft und wie momentan das alles durcheinander geht und wie alle durcheinander quaken und alle noch nach ihren Positionen suchen. Das ist eben gerade kein abgestimmter Prozess. Das ist genau das Gegenteil von dem, wo Ulla Schmidt sagt, das braucht man, um ein Gesetz erfolgreich aufzusetzen. Also das kann gut gehen. Aber es kann auch gehörig noch schieflaufen.
Nochmal zurück zum Lobbyismus. Da hat sie ja auch drüber gesprochen. Könnt ihr mal einen kleinen Exkurs geben, wie die Lobbyarbeit in Berlin grundsätzlich geregelt ist?
Also grundsätzlich ist Lobbyarbeit nicht schlecht, es ist im Gegenteil, das ist wichtig. Jede gesellschaftliche Gruppe in der Demokratie hat das Recht, Politiker auf ihre Interessen hinzuweisen. Das ist ein wichtiger Bestandteil von Demokratie. Die haben sehr unterschiedliche Interessen und eigentlich soll die Politik sich dann ihre Meinung bilden und ein faires Gesetz machen. Das ist die Theorie. Das Problem ist halt, dass die Waffen sehr unterschiedlich verteilt sind, hat ja Tina auch schon erzählt. Die einen haben sehr viel Geld zur Verfügung und viele Leute sehr professionell, die anderen nicht. Und deshalb ist es das Ziel, diesen Prozess zumindest transparenter zu machen. Es gibt seit 5 Jahren das sogenannte Lobbyregister. Da muss sich jeder eintragen, der hier professionell Lobbyarbeit macht. Und man kann das auch online nachschlagen, wer tatsächlich hier Geld verdient. Und das soll dann Transparenz schaffen. Diese Leute setzen sich für diese Themen ein. Und das soll es zumindest dann durchschaubarer machen, was hier so alles passiert.
Und ich finde, man hat immer das Klischee im Kopf von verschwiegenen, geldgierigen Agenturen, die dann beim Champagner den Politikern was einflüstern. Es ist ganz heilsam, sich mal durch dieses Lobbyregister durchzuklicken, weil da einfach sozusagen ganz Deutschland versammelt sind. Ich glaube, es sind etwas mehr als 6.000 Einträge im Moment. Und da ist auch dabei der Bundesverband Discjockey oder die Bahnfreunde Schaumburg. Also die wollen auch alle irgendwas von der Politik und haben sich da mal registriert.
Okay, also es ist nicht nur was Schlechtes. Das können wir hier festhalten.
Nein, ich finde trotzdem, es ist natürlich eine Frage, wie geht man dann als Politiker damit um? Man kann nicht einfach sagen, ich setze alle Teile zusammen und dann habe ich ja wohl ein faires Gesetz. Alles, was ich gehört habe, schreibe ich da irgendwie rein. Geht eh nicht, weil es ja teilweise auch gegensätzlich, sondern da kann man jetzt fast philosophisch werden. Es gibt so Gerechtigkeitstheorien, dass man sich eigentlich als Politiker oder als jemand, der etwas entscheidet, hinter einen Schleier des Nichtwissens stellen soll. Also man soll sich die ganze Zeit vorstellen, ich weiß gar nicht ganz genau, wer ich in dieser Gesellschaft eigentlich bin. Also im Grunde, wenn man die Gesundheitsreform nimmt, ich weiß gar nicht, bin ich ein chronisch Kranker, bin ich ein Apotheker, bin ich ein Klinikarzt, bin ich ein Pharmahersteller. Und das, was ich entscheide, muss für all diese Rollen, die ich dann im Kopf sozusagen annehme, funktionieren. Ist natürlich ein super schweres Gedankenexperiment.
Ja, und der Punkt ist natürlich, einerseits braucht die Politik Beratung von allen verschiedenen Experten und die haben ja auch sehr viel Expertise und sehr viel Ahnung. Die Frage ist, wie weit geht diese Beratung? Denn es gibt auch solche Beispiele, wo dann tatsächlich schon ein fertiger Gesetzentwurf für irgendeine Lobbygruppe vorgeschrieben wurde und dann einfach komplett eingereicht wurde und theoretisch bräuchte der Politiker nur noch Copy and Paste machen und das Gesetz ist fertig. Und da geht es natürlich dann zu weit. Also wie viel darf die Politik übernehmen und wo muss sie sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter? Mhm.
Ulla Schmidt hat ja vorhin auch ganz deutlich erzählt von unredlichen Drohungen. Gab es die in diesem Prozess bei dieser Reform auch schon?
Drohungen gibt es immer wieder. Aber die Frage ist, ob sie unredlich sind oder nicht. Die würde ich eben nochmal stellen. Also das sind schon redliche Drohungen, weil sie natürlich darauf hinweisen, was da alles passieren kann. Also wenn zum Beispiel die forschende Pharmaindustrie sagt, wenn ihr bei uns kürzt, dann können wir nicht mehr forschen und dann wird es keine neuen Medikamente mehr geben und ganz viele Arbeitsplätze gehen weg. Das Argument ist ja nicht so ganz falsch. Oder die Generika-Hersteller, also die Pharmaindustrie, die Billigprodukte herstellt, die keinen Patentschutz mehr haben, die sagen, nicht ganz zu Unrecht, wenn ihr bei uns kürzt, dann können wir diese Medikamente nur noch in China herstellen lassen. Und das haben wir ja kürzlich erst erlebt, wenn dann plötzlich wieder es Probleme gibt bei den Lieferketten. dann hat halt die Apotheke das fiebersenkende Mittel für Kinder nicht mehr. Auch dieses Argument ist nicht ganz falsch. Wir können für 6 Cent keine Medikamente in Deutschland produzieren. Die Frage ist nur, ob man das als so ein Untergangsszenario benutzen darf.
Also es wird eben mit Ängsten und mit Gefühlen gespielt. Das hat ja Ulla Schmidt auch gesagt. Und genau. In dem Fall ist es dann Angst vorm Arbeitsplatzverlust oder Angst, dass mein Krebs, den ich habe, nicht mehr heilbar ist oder dann kein Mittel gefunden wird, weil jetzt wird nicht mehr so viel geforscht. Ich finde aber schon, dass es Dinge gibt, die gerade auf dem Tisch liegen, die mich fast ein bisschen empören. Es gibt zum Beispiel von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung jetzt die Reaktion, die sagen, tja, also wenn jetzt die Kürzungen so kommen, dann stellt euch mal drauf ein, dann kriegt ihr erst nach 50 Tagen und mehr einen Termin. Also da ist dann die Angst, dass ich nicht mehr versorgt werde.
So ein bisschen Erpressung fast schon. Ne?
Ja, mit der gespielt wird. Und das finde ich gerade ein Punkt, der ist spannend, weil da spielt darauf an, es soll gekürzt werden, eine Zusatzvergütung, die Ärzte bisher dafür bekommen, wenn sie zusätzliche Termine anbieten. Also, dass wir alle besser versorgt werden. Das wurde vor ein paar Jahren eingeführt. Und es gibt inzwischen sogar eine Prüfung, die auf dem Tisch liegt, eine Prüfung vom Bundesrechnungshof. Und die hat festgestellt, diese 3 Milliarden, die man reingegeben hat für zusätzliche Termine, die haben nur dazu geführt, dass die Ärzte ihre Termine umetikettiert haben. Also sie haben gesagt, es sei ein zusätzlicher Termin, es sind aber nicht zusätzliche Termine entstanden. Sie haben sogar teilweise Patienten dazu animiert, steht in diesem Prüfbericht, zu diesen Terminservicestellen, die das verwalten sollen, hinzugehen und zu sagen, ich bin ein ganz schwieriger Fall, ich brauche jetzt einen Termin. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, dann kommst du, lieber Patient, kommst du zu mir zurück, gibst mir diesen Zettel und dann kann ich damit noch diese Zusatzvergütung beantragen. Das wird in dem Gutachten strategisches Verhalten der Ärzteschaft genannt. Und ich finde, wenn man 3 Milliarden reingibt in ein System und am Ende ist da kein großer Nutzen, dann darf man da schon mal fragen, ob das nötig ist.
Allerdings. Zum Abschluss wollen wir noch mal ein bisschen einmal kurz in die Zukunft schauen. Kurz vor der Sommerpause, haben wir ja gesagt, soll diese Reform beschlossen werden. Was meint ihr? Ist dann noch viel übrig von dem Gesetzentwurf, den Nina Wagen gerade veröffentlicht hat?
Der Name. Der wird bleiben. Und der Rest?
Ich glaube schon, dass es weniger sein wird und dass manches abgeschwächt sein wird, einfach weil alle wissen, dass dieser Puffer gerade noch da ist, also dass sie im Moment Einsparungen anstrebt, die in der Höhe gar nicht sein müssen. Da ist dann immer Verhandlungsmasse da, glauben alle. Und was wir eben beschrieben haben, im politischen Prozess könnte es sein, dass aus den Bundestagsfraktionen oder aus den Ländern da Kritik kommt und dass man sagt, gut, dann nimmt man manche Sachen raus, einfach um zu gewährleisten, dass man jetzt ganz schnell vorankommt. Also womöglich entscheiden sie sich dafür, dass dann Schnelligkeit davor geht, alles jetzt im Paket mit einem Mal zu machen.
Also ich würde sagen, wir als politische Beobachter, wir müssen da natürlich am Ball bleiben. Aber alle anderen, dem würde ich sagen, erstmal zurücklehnen, ein Tässchen Tee trinken und erstmal abwarten und nicht von jedem Vorschlag, der in den nächsten Wochen kommt, gleich diesen Untergang herbeizureden. Denn genau das ist die Strategie, die berechtigte Strategie aller Lobbygruppen. Wenn dies nicht kommt, dann geht die Welt unter. Aber vermutlich wird sie doch nicht untergehen.
Ich glaube, es spüren ja auch gerade viele, auch Journalisten im Familien- und im Freundeskreis, dass man gefragt wird, was davon kommt jetzt wirklich? Stimmt das wirklich mit den Kürzungen? Soll ich jetzt noch schnell meinen Zahnersatz machen?
Oder schnell die Zähne neu machen. Genau.
Und ja, ich bin dann auch geneigt zu sagen, das ist alles noch nicht gegessen. Man kann es noch nicht sagen. Erstmal ruhig bleiben. Ich würde jetzt nicht sagen, Glotze aus oder Internet aus. Aber ja, nicht ganz so heiß alles nehmen, wie es jetzt da diskutiert wird.
Das ist doch ein schöner Tipp, um hier einigermaßen entspannt rauszugehen aus dieser Folge. Tina Handel und Uwe Bern, vielen, vielen Dank fürs Einordnen und Dekodieren.
Sehr gerne.
Danke dir, Linda.
Und natürlich auch vielen Dank an euch alle, die uns zugehört haben. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns gerne ein Like, bewertet uns und vergebt viele Sterne und kommentiert diese Folge. Ist Lobbyismus eine gute Sache oder nicht? Ihr könnt uns eure Meinung auch per WhatsApp Sprachnachricht schicken an 030 22 88 22 88. Und wie immer gibt es an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp von uns. In Deutschland sind viele froh, dass wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Spätestens seit Fukushima. In Frankreich sieht das ganz anders aus. Dort setzt man weiter stark auf Kernenergie. Lisa Krauser ist Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und ein paar Kilometer vor der deutsch-französischen Grenze aufgewachsen. Im Podcast Nein, danke, warum Atomkraft uns spaltet, will sie rausfinden, ob sie anders über Atomkraft denken würde, wenn sie nur 3 Kilometer weiter westlich geboren wäre. Und wenn ja, warum? Sie will wissen, warum wir so viel Angst vor Atomkraft haben, während andere Kernenergie als Chance sehen. Der Podcast Nein, danke, warum Atomkraft uns spaltet, den gibt es jetzt in der ARD Sounds App. Ich bin Linda Zervakis. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und nächste Woche ist Sally Kaya für euch da. Macht's gut, bis dann.